Jetzt ist aber politisch eine Hausaufgabe noch zu machen. Wir wissen, wir haben nach wie vor mangelnde Anschlussmöglichkeit, um den Wagen aufzuladen. Das ist das eine Problem, das wir haben. Plus regulatorische Fehlentwicklungen, von Importsteuer über hohe Strompreise, wo alles der Staat vorgibt. Das heisst, primär die Hausaufgaben muss der Staat im Moment machen.
Podcar. Präsentiert von Autoscout24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group. Unser heutiger Gast ist in Küsnacht am Zürichsee aufgewachsen. Promoviert als Betriebswirt, ist politischer Sekretär von der FDP in der Schweiz und Staatsschreiber vom Kanton Aargau. Ab 2016 hat er den Think Tank von Avenir Suisse geleitet und doziert auch regelmässig an Universitäten im In- und Ausland. Seit August 2023 ist er neu als Präsident vom Automobilimporteursverband Auto Schweiz aktiv. Und heute habe ich einige Fragen wie, ja, wie geht es weiter mit dem Elektroauto? Was verändert sich mit dem Thema Agenturvertrag? Und welche neue Marken beleben die Schweizer Autogeschäft? Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch und sage herzlich willkommen, Peter Grünenfelder, hier bei uns im Podcast.
Ja, danke für die Einladung.
Schön, bist du da. Und vielleicht gerade als erstes, welche wichtigen Stationen in deinem Leben habe ich bei dieser ganzen kurzen Vorstellung vergessen?
Dass ich erstens schaue ich gerne Jassa, aber ganz ein schlechter Jassa bin trotzdem. Und zweitens, dass ich noch junger Familienvater bin und jetzt weiss seit fast zwei Jahren, dass Windeln wechseln auch ein entspannender Moment sein kann.
Das heisst, wenn du daheim bist, dann ist auch Entspannung angesagt. He?
Beim Windeln wechseln von unserem Sohn, ja.
Okay. Ja, du bist noch nicht ganz 12 Monate im Amt als Präsident von Auto Schweiz. Und man kann sagen, in einer wahrlich turbulenten Phase, die wir gerade haben. Wie schaffst du es, dich schnell und unkompliziert einzuleben?
Ja, es ist wahrscheinlich eine der spannendsten Phasen der ganzen Automobilgeschichte, der Automobilindustrie. Und das ist ja eine Industrie, die beseelt ist vom Vorwärtsdrang. Die bewegt sich tatsächlich, eben nicht nur das Auto bewegt sich, sondern auch geistig. Die Industrie tut sich bewegen. Wir haben eine hervorragende Zusammenarbeit vom Vorstand, im Vorstand hinein. Wir haben einen Vorwärtsdrive bei den Mitgliedern, bei den Mitgliedsfirmen, bei all den unzähligen Managerinnen und Managern und auch Angestellten, die dort arbeiten. Auch mit unseren nahestehenden Verbänden arbeiten wir sehr gut zusammen. Und eigentlich sind alle am gleichen Strick, weil sie das Land weiterbringen und die Mobilität weiterbringen. Und da haben wir noch ein super Team auf der Geschäftsstelle. Und darum passt es mir ausgezeichnet. Und ich bin gut eingeschafft worden. Man hat mir ganz viele Sachen gezeigt und erklärt. Jeden Tag kann ich wirklich wahnsinnig gerne nicht nur mit dem Auto fahren, sondern auch gerne ins Büro.
Wie wir eben gesagt haben, du hast es auch selber erwähnt, oder? Die Veränderung, die momentan stattfindet, die führt aber auch für viele Garagisten so ein bisschen zur Verunsicherung. Was passiert da eigentlich? Aber auf der anderen Seite, was stimmt dich optimistisch?
Also wir arbeiten ja an der Mobilität der Zukunft. Das ist klar. Zweitens, so von den Charakterzeugen her bin ich grundoptimistisch, einfach weil ich auch einen Zukunftsglauben habe. Es ist eine Branche, die die grösste Innovationsbereitschaft hat und auch am meisten Geld ausgibt. 60 Milliarden pro Jahr allein im europäischen Raum. Wirklich an neue Zukunftstechnologien. Und wie gesagt, man will in Bewegung bleiben. Nicht nur mein Sohn hat einen Bewegungsdrang, sondern auch die Automobilität will in Bewegung bleiben. Und das kann man nicht regulatorisch verbieten. Es gibt gewisse politische Kreise, die das verbieten wollen, dass wir uns weiter bewegen mit dem Auto. Aber das kann man nicht. Und es ist die Grundlage von der Wirtschaftstätigkeit. Und darum so ein Daueroptimismus und ein Vorwärtsdrang. Und das ist das, was Spass macht und was auch sinnhaftig ist von der Arbeit, die wir machen für den Verband.
Gibt es so etwas, das dich optimistisch stimmt, wenn du einfach nur den Schweizer Markt anschaust?
Nein, weltweit. Es ist so viel Bewegung. Wir können nachher noch darauf sprechen. Es gibt neue Player, die immer mehr kommen. Also Stichwort Chinesen, aber auch die Amerikaner haben neue spannende Produkte. Die letzte Woche in Genf hat Renault, eine unserer Mitgliedsfirmen, starke Mitgliedsfirmen, den neuen Renault 5 vorgestellt. Es läuft so viel. Und ich sage immer, wenn ich Vorträge habe, in den 60er, 70er Jahren, als ich ein kleiner Bub war, war es ein Mittelklasse-Auto, wirklich Mittelklasse. Aber heute ein Mittelklasse-Auto, ein Kleinauto. Was das alles für digitale Gadgets drin hat. Das ist ein Wunder der Technik. Ja. Und darum ist ja einfach ein Grundoptimismus, aber auch Grundeuphorie. Und meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werfen mir viel vor, ich habe so ein bisschen zu starke Begeisterungsfähigkeit. Aber das ist wirklich, das Auto tut einfach begeistern, wie es das Wunder von der Technik ist.
In der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich auch ganz viele unterschiedliche Medienmitteilungen natürlich von Auto Schweiz gelesen. Und es ist mir immer wieder aufgefallen, dass das Thema Technologieoffenheit zur Sprache ist. Aber vielleicht, was ist für dich Technologieoffenheit?
Ja, es ist kein Bundesrat und kein Nationalrat weiß oder hat das Wissen, was Technologie von der Zukunft ist. Und darum sagen wir, man darf es nicht politisch festlegen. Im Moment tut unsere Politik fast ausschließlich fokussieren auf E-Mobilität, also Elektromobilität, auf batteriebetriebene Antriebstechnologien. Aber es gibt auch grosses Potenzial, das wissen wir, bei klimafreundlichen Antriebstechnologien wie Wasserstoff, Brennstoffzellen. Und darum sollten doch Ingenieurinnen und Ingenieure, sechs bei uns, sechs in der Automobil, bei den Herstellern in Stuttgart oder wo auch immer, lassen wir die doch forschen, lassen wir die neue Antriebstechnologie entwickeln, eben die klimafreundlichen, und dürfen wir es nicht politisch festlegen. Weil wir schlichtweg wir nicht wissen, wir haben die Expertise nicht. Und darum sagen wir Technologieneutralität und nicht Technologie vorschreiben, welche genau, da liegt man politisch immer falsch und regulatorisch immer falsch.
Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass man wirklich nur auf die Elektromobilität gesetzt hat oder politisch?
Ja, ich sehe einfach, wie man sich beeindrucken lässt von der Erfolgswelle von Tesla. Mhm. Man hat sich sehr beeindrucken lassen und tut nachher wie verdrängen, dass es andere Technologien gibt. Ich glaube, Tesla ist schon quasi ein Vorreiter gewesen von dieser Batterietriebenen. Wobei, man hat das schon vor 20 Jahren mal diskutiert, also mehr als 20 Jahre zurück. Also es ist quasi nicht eine neue Technologie. Kommt zuerst mit Wasserstoff, möglicherweise auch den medial derart wird eine breite Abdeckung bekommen, fokussiert sich die Politik möglicherweise auf das. Darum sage ich, es ist ja nicht nur die Automobilindustrie, ganz viele andere Technologien. Ich möchte mich daran erinnern, wir haben in den 90er Jahren in diesem Land Gentechnologie mit einem Providurium, also einem Moratorium laufend erneuert, ein Gentechnikverbot immer quasi aufrechterhalten. 30 Jahre später haben wir gemerkt, und jetzt auch der Bauernstand, also der Agrarsektor sagt, Gentechnologie macht mittlerweile Sinn, weil es sich so weiterentwickelt hat. Darum bin ich klar der Meinung, es ist nicht an der Politik, jetzt auf eine Technologie zu setzen. Auch wenn die sind durchaus erfolgreich, die Batterietriebenen werden weiterverbreitet. Die Industrie sagt letztlich, was am meisten bringt. Eben, die investieren zweistellige Milliardenbeträge pro Jahr in die neue Technologie. Im Moment sehr viel Forschung und Glauben an Batterien, aber sie forschen auch in anderen Bereichen. Und lassen wir die forschen und dann kommt das gut, ja.
Wenn ich auch rausgenommen habe, ist natürlich, der Verkehrssektor muss seinen CO2-Ausstoß bis 2040 um 57% gegenüber 1990, wenn ich die Zahlen richtig habe, reduzieren. Wo stehen wir aktuell so ein bisschen und was gilt es dringend zu erledigen? Was sind so die nächsten Tasks?
Also man darf sich von diesen Zielwerten nicht verstecken. Wir können klar festhalten, seit in den letzten 20 Jahren sind CO2-Emissionen von Neuwagen um 50% schon zurückgegangen. Also es ist eine gewaltige Leistung, die schon erbracht worden ist. Und in Zukunft werden wir die dekarbonisiert, oder wie der eigentliche Fachausdruck ist, defossilisierte Mobilität. Das wird kommen. Ab 2035 haben wir eine Zielmarke, zulässig nur noch Zulassung von CO2-neutralen Fahrzeuge, und ab 2050 ist die Schweiz, muss sie netto null sein, das ist der Volkswille. Und das sind die Zielmarken, die wir daran arbeiten, und die werden zu erreichen sein.
Du hast das Gefühl, dass das ist machbar, so wie wir, heute aufgestellt sind, oder wie in Zukunft aufgestellt wird es sein?
Also wenn der regulatorische Rahmen so bleibt, dann muss es machbar sein. Wir sehen jetzt bei den Verkaufszahlen von den Plugins, also von den Steckenfahrzeugen, dass wir quasi Premium-Segmente abdeckt haben. Also die auch ein gewisses Einkommen haben, die kaufen sich eben die schönen Batterietriebenen. Und jetzt müssen wir in die Breite gehen, also quasi wirklich den Mittelstand zu erreichen. Und da sind wir jetzt dran. Es kommen günstige Angebote, günstigere. Es sind nicht mehr die teureren Fahrzeuge. Und darum sind wir grundsätzlich auf einem sehr guten Weg. Ja.
Also man sieht so ein bisschen die Fokussierung, die wir am Anfang hatten, auf Premium-Fahrzeuge, dass man natürlich auch Gewinn kann zurücknehmen für die Investition. Jetzt, wo du vorhin auch erwähnt hast, mit dem Renault 5, wo man halt andere Produkte, die noch kommen, aber dass man in die Breitmasse
jetzt muss. Es geht in die Breite und das ist erfreulich. Das ist erfreulich. Jetzt ist aber politisch eine Hausaufgabe noch zu machen. Wir wissen, wir haben nach wie vor mangelnde Anschlussmöglichkeit, um den Wagen aufzuladen. Das ist das eine Problem, das wir haben. Plus regulatorische Fehlentwicklungen, von Importsteuer über hohe Strompreise, wo alles der Staat vorgibt. Das heisst, primär die Hausaufgabe muss der Staat im Moment machen.
Ich könnte schon beim Thema CO2-Gesetz bleiben, weil im CO2-Gesetz sollte ja 2025 jährlich sinken die Durchschnittszielwerte für neue Personenwagen installiert werden. Die ja, so wie ich gelesen habe, eigentlich über dem europäischen Regulatorium sind. Und wie verhaltet ihr da euch von Auto Schweiz in dieser ganzen Thematik?
Also wir lernen das klar ab und bekämpfen es auch vehement, wie es, entschuldige meinen Ausdruck, schlichtweg realitätsfremd ist. Die Wege werden gebaut für Europa, auf dem Kontinent. Also die Hersteller auf dem Kontinent bauen die Wege für Europa und bauen nicht die Wege für die Schweiz alleine. Und darum ist es eine realitätsfremde Politik. Der Ständerat ist auf unserer Seite, der Nationalrat im Moment mit einer Stimme sind die jährlichen Absenkungen durchgekommen. Wir sind zuversichtlich, dass wir in der Schlussabstimmung wir mit realitätsbewussten Regulierung werden gewinnen. Aber ich sage es einfach, wenn man quasi das würde durchkommen mit der jährlichen Absenkung, wie es der Nationalrat im Moment will, heisst das letztlich, dass es zu höheren Fahrzeugpreisen kommt. Das führt zu höheren CO2-Sanktionen. Das heisst, Familien und auch KMUs am Schluss mit mehr fürs Fahrzeug zahlen. Wir haben heute schon steigende Mietpreise, wir haben überall steigende Kosten. Und das ist schlichtweg Unsinn, weil es ist realitätsfremd, weil wir haben nicht Wagen für den Schweizer Markt alleine. Es ist der Fuhrpark, der hergestellt wird von den Herstellern auf dem Kontinent ist für Europa. Und darum ist das für mich eine Symbolpolitik, wo man sagt, okay, wir machen etwas für die Umwelt, aber faktisch bringt es gar nicht. Ja.
Also einfach schnell als Verständnis. Wir haben in der Schweiz bestimmt, dass wir nur noch Autos nehmen, die gegenüber dem Ausland noch weniger CO2 ausstoßen. Das heisst, aber nachher dann auch der Import von Autos macht für gewisse Modelle gar keinen Sinn mehr.
Man kann es schon importieren, aber dann zahlt man nachher entsprechend Sanktionen.
Höhere Sanktionen, als dass in einem deutschen Runde wäre.
Und das wird nachher entsprechend umgeschlagen auf den Verkaufspreis. Mhm. Das heisst, der Kunde zahlt es, der Konsument zahlt es. Wir haben schon eine sehr strenge EU-Regulierung. Und wieso müssen wir jetzt noch einen Swiss Finish machen? Ich meine, das macht unser Parlament gerne noch zusätzlich regulieren. Aber das ist direkt kostenwirkend. Und das spürt nachher jeder im Portemonnaie. Wir sind schon ein Hochpreisland. Und wir haben die Wirtschaftssituation im Moment ist nicht sehr gut. Das wissen wir. Wir haben gewisse Anzeichen, dass die Wirtschaft vielleicht wegen dem Krieg, wir wissen es auch, wegen unsicheren Wachstumsaussichten, dass die Leute vielleicht das Portemonnaie zweimal genau anschauen, das Geld rausnehmen. Darum müssen wir wirklich aufpassen mit Setting. Entschuldigung, es ist unsinnig und es ist eben realitätsfremd.
Aber warum macht man das? Tut man dort nicht indirekt das Elektroauto dementsprechend fördern und durch das Verbrennen verteuern? Ist das die Idee grundsätzlich hinten dran?
Die Idee ist primär, dass man Symbolpolitik macht, eine ökologische Symbolpolitik, dass man sagt, wir sind noch besser als das europäische Umland. Man kann mehr regulieren als Umland, wenn wir eigene Produkte hätten. Aber wenn wir alles importieren müssen, ist dahingehend, fehlt jede Sinnhaftigkeit. Wenn man nachhaltige Politik machen muss, muss auch ein gewisses Realitätsbewusstsein haben und darf man nicht und soll nicht irgendetwas machen, was symbolpolitischer Natur am Schluss viel Geld kostet.
Ja, reden wir gerade über den 8. November 2023, weil wenn wir gerade bei den Steuern sind, oder? Das ist ja eigentlich so der schwarze Tag, respektive die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Elektroautos sind mit 4% zusätzlicher Abgabe beleidigt worden. Irgendwo ja auch eine Gleichstellung plötzlich zum Verbrenner. Für beide zahlt man die gleiche Importsteuer. Ist der Schritt irgendwie geplant gewesen oder ist der aus heiterem Himmel gekommen?
Nein, erstens, als Liberaler sage ich, ich bin kritisch gegenüber jeder Steuer, die geführt wird. Und wir wissen, dass in meinen Bundesfinanzen außer Rand und Band sind, weil wir ein unbändiges Wachstum haben von den Staatsausgaben in diesem Land. Also lieber sparen, als irgendwie neue Steuern einführen. Das ist die Grundaussage. Zweitens, Zweite Aussage, und das ist jetzt sehr, sehr das Ärgerliche. Es zeigt sich einmal mehr die ganze Widersprüchlichkeit in der Bundespolitik. Die gleiche Bundespolitik, wo sagt, ich müsse klimaneutral werden. Die gleiche Bundespolitik, die sagt, ich müsse jetzt Auto produzieren und importieren, wo CO2-neutral sind, klimaneutral, wo nichts mehr ausstossen, Treibhausgas. Die gleiche Bundespolitik, die dazu führt, dass eben Hersteller, Importeur, auch in Europa, eben Milliarden investieren in neue Antriebstechnologien. Die gleiche Bundespolitik, die nachher 4% Steuern einführen, wo sich auswirken auf den Verkaufspreis. Die gleiche Bundespolitik, wie wir haben, staatlich dominierten Strommarkt, das sind alles Staatsunternehmen, führt dazu, wie wir eben dort wirklich keinen Markt haben, dass wir im Durchschnitt 18% Strompreissteigerungen haben in diesem Jahr. Das prognostiziert der Bund selber. Und ich meine, es tut wirklich weh. Das ist derart viel Widersprüchlichkeit und ich habe eine Toleranzschwelle für Widersprüchlichkeit. Die Politik ist dahingehend aus meiner Sicht überschritten. Wenn man sollen und wenn der klimaneutral werden, dann muss man auch die politischen Rahmenbedingungen bereitstellen. Und darum verstehe ich persönlich nicht, dass wir die 4%ige Steuer eingeführt haben. Und ja, darum haben wir auch gesagt, dass es ein schwarzer Tag ist. Ich habe dem Tag tatsächlich einen schwarzen Anzug angezogen, weil ich mich so aufgeregt
habe. Jetzt aber ist das, ich habe mal gehört, es gibt ein gewisses Volumen an Autos, wo man die 4% auf der Seite lässt. Und aber mit einem gewissen Volumen setzt man die 4% ein. Ist das nicht, eben darum kommen wir zurück, ist es geplant oder
aus heiterem Himmel? Für Benziner ist es schon immer gewesen.
Genau,
also,
ja.
Und für E-Antrieb hat man gesagt, nein, noch nicht, eben um zu schauen, dass mehr Leute E-Autos kaufen. Und nachher sind die schwarzen Wolken gekommen am Finanzhimmel von der Bundesfinanzen. Und haben gesagt, oh, wir müssen Geld haben, Millionen quasi. Schauen, wie wir die reinbringen, also Einnahmen generieren, anstatt Ausgaben reduzieren. Plus Bundesrat in seiner Argumentation ist der Meinung, es läuft ja super gut mit der E-Mobilität. Da müssen wir quasi nicht mehr keine Steuerbefreiung mehr haben. Wir haben klar das Anliegen, dass es weiter verbreitet. Also wir haben noch nicht 100% E-Fahrzeuge in diesem Land. Und darum, Politik ist Zielkonflikt, aber hätte der Bundesrat eine Güterabwägung müssen machen müssen, sagen, Klimaneutralität, ja, dann können wir die Steuer allenfalls in 5, 6, 7 Jahren einführen, wenn wir eine Wehverbreitung haben von E-Mobilität. Und darum hat das aus unserer Sicht sehr überstürzt eingeführt, was ich null Verständnis dafür habe.
Das war eigentlich die einzige kleine Unterstützung, noch gewesen, die man hatte, oder Förderbeitrag, den man noch hatte, um ein E-Auto zu kaufen?
Es war indirekte Unterstützung, indem man 4% noch Steuer draufgeschlagen hat. Und ich sage einfach, wenn Garagisten wissen das, unsere Importeure wissen das auch, wenn der Beschluss ist gefällt worden, kurz vor Ende Jahr. Mhm. Das Pricing, die Preisliste, das ist die Kalkulation. Das ist nicht, wo man einfach aus dem Ärmel schüttelt, von einem Tag auf den anderen. Sondern das muss man sauber durchrechnen. Da braucht es Spezialisten dazu. Und das ist auf den 1. Januar in Kraft treten. Das heisst, wir haben ein paar Tage Zeit gehabt, um das Pricing neu zu machen, was wirklich also, nicht ganz einfachste ist. Das zeigt die Unternehmens- Ferne von gewissen politischen Instanzen in Bern.
2025, oder vielleicht auch schneller, das werden wir sehen, werden alle neuen immatrikulierten Fahrzeuge Stecker haben. Und vielleicht auch, wenn seht ihr oder siehst du, so ein den Kipppunkt zwischen Elektroverbrenner, dass sich auch vielleicht ein Elektroauto, heute reden wir ja davon, dass das in gewissen Lebensbereichen noch nicht so funktioniert. Also wenn ich einen Camper ziehe, wenn ich länger in die Ferien gehe, dann sind wir sehr kritisch. Was denkst du, ab wann ist der Kipppunkt da, wo plötzlich die über die 50% reingeht?
Also Mitglieder wenden zielen darauf ab, am 25 Jahr 50% von allen Verkäufen mit den E-Fahrzeugen zu haben. Der eigentliche Kipppunkt, ich meine, ist regulatorisch bedingt, ab 2035, dass dann kein herkömmlich mit Zeit nicht mehr zugelassen werden. Und ich glaube, das ist dann schon der Kipppunkt. Und wahrscheinlich kurz vorher wird es eine Welle geben, dass der Letzte den allenfalls auch noch kauft. Oder er fährt sein bisheriges Fahrzeug weiter. Aber ab 2035 ist der regulatorische Kipppunkt gesetzt, der Fall, dass die EU die Regulierung aufrechterhält. Und davon müssen wir im Moment ausgehen.
Und ist ein Kipppunkt eine grosse Preisdiskussion? Weil Preise sehen wir momentan, die sind ein bisschen am Fallen bei den Elektroautos. Du hast vorhin gesagt, es geht in die Breite raus, wir werden mehr Autos haben. Sobald die Preise tiefer sind, werden sich wahrscheinlich mehrere Leute auch überlegen, plötzlich ein Elektroauto zu kaufen, gegenüber einem Verbrenner. Ist das ein Einfluss auf den Kipppunkt auch für euch?
Ja, wir haben mal gefragt, die Leute, was ist der Grund, wieso ihr ein E-Auto kauft und warum nicht? Das, was sich davon abhält, ist die nach wie vor ungenügenden Lademöglichkeiten. Mhm. Es gibt jetzt private Initiativen, wo durchaus jetzt gestern ist eine Medienmitteilung raus, wo überall im städtischen Raum, wo es viele Mieter hat. Und eben, wenn man Mieter ist, hat man nicht in der Garage automatisch erstens oft keinen Parkplatz, weil es halt nicht überall möglich ist. Zweitens, dass der Ladeanschluss einfach als Mieter zu wenig gegeben ist. Also bei einem Familienhausbesitzer ist kein Problem. Er fährt mit Garage nachts rein und aufladen. Aber bei Mietern ist das Problem. Das heisst, jetzt gibt es die Privatinitiative an ganz vielen Orten in der Stadt, so schnell Ladestationen zu machen, was glorios ist. Das ist eine also Lademöglichkeit, müssen wir ausbauen, Ladeinfrastrukturen. Das sind aber Initiativen am Laufen. Das Zweite ist das Pricing, tatsächlich der Preis. Der wird aber runterkommen. Eben, wenn man in die Breite geht, werden und eben die Mittelklasse kann sich dann auch ein E-Auto kaufen. Das Dritte sind aber, wie gesagt, auch die politischen Rahmenbedingungen. Wenn man hört, eben 4% mehr Steuer, wenn man sieht, was die Strompreise steigen, die Staat originär verantwortlich ist, dort sind auch Hausaufgaben noch zu erledigen auf der politischen Seite. Also das ganze Sammelsurium, das nachher auch zur Kaufentscheidung vom Konsumenten beiträgt.
Gehen wir einen Schritt weiter zum Thema Agenturmodell. Ich habe da noch ein paar Fragen. Du bist ja bekannt dafür, dass du auch eine staatskritische Haltung einnimmst. Das haben wir schon jetzt ein paar Mal gehört. Und du hast tiefere Steuern, Stellenstopp also Einstellungsstopp beim Kanton, einen Abbau von Vorschriften, also weniger staatliche Eingriffe. Jetzt aber aktuell wird das ganze Thema mit dem Agenturmodell besprochen. Also auch irgendwo ein Eingriff in die unternehmerische Freiheit. Wie verteidigt ihr oder du die Freiheit vom Autogaragist?
Ich verteidige mit Werfe Freiheit, vertragliche Freiheit. Und was im Moment angedenkt ist, es gibt einen Vorstoss vom Nationalrat von der EVP aus Winterthur, vom Herrn Gucker, der eben die Vertragsfreiheit, und das ist essentiell in diesem Land, damit man Geschäfte quasi aufheben kann. Und das ist aus meiner Sicht eine sehr gefährliche Entwicklung, weil das ist eben genau dann der staatliche Eingriff in die Vertragsfreiheit, wo er will, dass nicht mehr der Hersteller mit dem Garagist einen Vertrag abmachen kann, sondern dass dann einseitig zu einer Gunst ausgeleitet wird. Und das darf nicht passieren, weil ich glaube, die Grundlage von dieser Wirtschaftsordnung ist immer noch, und auch vom Wettbewerbsrecht. Der Bundesrat hat das abgelehnt. Er hat gesagt, es kommt nicht in Frage, das ist wirklich ein fundamental gegen die liberale Wirtschaftsordnung. Darum müssen wir das schon sehr kritisch anschauen. Aber der Entscheid von den Herstellern ist betriebswirtschaftlich. Es gibt Anpassungen auch, das sehen wir in Deutschland, wo das Agenturmodell entsprechend läuft. Ich glaube, das muss der Hersteller zusammen auch mit den Garagisten eben vertraglich dann anschauen, aber nicht, dass der Staat reinredet.
Aber wenn jetzt der Hersteller ja 20 Garagen hat heute und die 20 Garagen sind in einem Marktumfeld drin, wo sie auch natürlich gegenseitig halt Preise ein bisschen drücken, oder? Also ein freier Wettbewerb herrscht irgendwo. Und jetzt kommt der Hersteller und sagt, ja, aber Moment mal schnell, nein, der Vertrag läuft nur noch über den Hersteller und es gibt eine Preisharmonisierung, dann greifen wir ja auch in den Wettbewerb ein.
Aber der Hersteller ist ein Teil von, ist ein Wettbewerbsplayer. Mhm. Und wenn wir jetzt ihm quasi den Entscheid, wie er seinen Vertrieb aufbauen will, nicht mehr zulassen. Also das regulatorisch verbietet. Und das ist im Moment das, was eben in Teilen des Parlaments angedacht wird. Der Bundesrat denkt nicht so zum Glück. Dann ist das eine sehr gefährliche Entwicklung. Das ist wie, wenn wir zwei einen Vertrag machen, dass dann, du sagst, der Staat will aber nur das, was ich will. Und du hast quasi keine Freiheit mehr, deine Vertragsinhalte bestimmen. Ich will es nicht ins Grundsätzliche geben, aber ich finde es eine gefährliche Entwicklung. Ich sehe auch, ich bin ja viel mit Garagisten zusammen, die haben Bauchweh zum Teil deswegen, andere haben weniger Bauchweh. Ich sehe in Deutschland, wo man es zum Teil schon anwendet, wie Konzerne, also die grossen Autokonzerne, auch mit den Garagisten das diskutieren und entsprechend entwickeln. Ich würde jetzt das tatsächlich, darum sage ich, bei Staatskritiker Privatwirtschaft machen lassen. Garagisten sind ein Teil von der Privatwirtschaft, die Automobilhersteller sind ein Teil von der Privatwirtschaft, unsere Importeure sind ein Teil von der Privatwirtschaft. Da soll ja nicht der Staat anfangen zu reinschnurren. Das kommt schief. Wenn man eben einem quasi einen Vertrag aufzwingt und kannst nicht mehr rausgehen staatlich, das haben wir dann also ein staatliches Wirtschaftsregime, das alles andere als sinnvoll ist.
Ja, in den vergangenen Jahren hat es aber auch eine grosse Konsolidierung gegeben. Einerseits auf der Importeurseite, oder? Also man hat ja gesehen, gewisse grössere Gruppen, die sich zusammenschliessen, auch nicht mehr Einzelimporteure, sondern man nimmt das unter ein Dach zusammen. Aber auch auf der Ebene Händler sieht man eine Konsolidierung. Man sieht aber auch viele ausländische Gruppen, die in die Schweiz investieren, wo Schweizer Betriebe übernehmen, in Gruppen integrieren.
Sie sind sehr attraktiv, ja.
Angie, ja. Wie siehst du echt die fortschrittliche Konsolidierung in der Schweiz in der Garagistenwelt?
Also es hat einen Tag der Garagisten, gibt es einmal pro Jahr, der ist am in Bern, einen Kursaal. Und also das Positive ist, es zeigt auch die gewaltige Innovationskraft, es zeigt aber Konsolidierung, die stattfindet. Hat damit die Digitalisierung zu tun. Es ist klar, wenn D-Fahrzeuge kommen, die Batterietriebenen, dass es zum Teil weniger Reparaturbedarf gibt. Das wissen wir. Fahrzeuge zum Teil aus einem Guss, das sieht man im Tesla exemplarisch. Das heisst, das wird zu einer gewissen Konsolidierung beitragen und auch zu weniger Umsätzen. Wir sehen auch, viele Garagen sind familiengeführt. Garagenbetriebe sind familiengeführt. Die haben die Schwierigkeit, zum Teil einen Nachfolger zu finden. Auch das wird zur Konsolidierung beitragen. Das kritisierte Agenturmodell, wenn ich den Satz noch trotzdem machen darf, wird allenfalls helfen, dass der Finanzbedarf reduziert wird. Da muss nicht die ganze Fahrzeugpark muss man sich beschaffen als Händler. Ich glaube, es ist eine Transformation, findet statt. Aber es gibt durchaus eben auch ein neues Geschäftsmodell, wo jetzt kommen mit der ganzen Digitalisierung, mit dem ganzen Unterhalt. Darum gehe ich davon aus, die Tiefungen werden wie immer überleben. Ja.
Aber es gibt weniger, wird weniger gehen in Zukunft. Es wird weniger Partner brauchen im Sales in Zukunft.
Es wird wegen der technologischen Entwicklung, also ich rede vor allem von den E-Fahrzeugen, wird wahrscheinlich der Umsatz bei den Garagenbetrieben, es gibt gewisse Berechnungen und Prognosen, entsprechend zurückgehen. Ja. Das ist unbestreitbar. Ja.
Monatlich finden wir auch immer die neuesten Verkaufsstatistiken bei Autoschweiz. Und was ich mich immer frage, wenn ich das anschaue und darüber gehe, ist, was passiert? Oder welche neuen Marktteilnehmer kommen in den nächsten 12 bis 24 Monaten dazu?
Also ich bin sehr zuversichtlich, wie die meisten neuen Marktteilnehmer oder eigentlich alle kommen nachher auch werden Mitglied von Auto Schweiz. Das heisst, wir sind ein wachsender Verband. Das zeigt, wir sind attraktiv. Nein, ist wirklich erfreulich. Ja. Aber wir haben es gesehen am Salon in Genf. Das ist BYD, Chinesen. MG, dann GM und dann ganz spannende Modellpalette haben weitere Amerikaner. Das ist Lucid. Sie haben ganz coole designte Autos, also die werden stehen alle kurz vor dem Markteintritt in der Schweiz und oder sind schon eingetreten im Markt und Chinesen mit BYD haben jetzt auch ein Abkommen abgeschlossen mit Demi Frey. Das ist also auch eine gelungene Partnerschaft, wo wir sehr zuversichtlich sind. Sollen alle kommen, weil die Schweiz ist so ein attraktiver Markt, ist sehr Kaufkraft. Sie haben die grösste Automobildurchdringung quasi. Eine der grössten weltweit. Und das zeigt dann relativ auch eine starke Kaufkraft, wie die Leute reagieren auf die neuen Modelle. Und das ist, wir sind immer ein Vorreiter, auch im Markttest der Schweiz. Und das zeigt mir, glaube ich, nach wie vor die Zukunft von dem Land.
Aber du glaubst schon auch, dass die chinesischen Marken, der Anteil, der wird wahrscheinlich sprunghaft steigen?
Ob sprunghaft, das kann ich zu wenig beurteilen. Ich bin kein Futurolog. Es gibt gewisse, die dem kritisch begegnen, sagen, werden die Leute chinesische Modelle übernehmen? Man hat gewisse Hemmnisse oder fahre ich nach wie vor mit meinem herkömmlichen europäischen Modell. Aber wenn dann Testbericht, und es gibt ja genug Testprofis bei den Automobiljournalisten, die sagen, das ist hochtechnologisiertes Fahrzeug, das ist auch ein gutes Fahrzeug. Wenn die Testergebnisse positiv sind, werden sukzessive Leute reinkommen. Tesla haben wir auch gesehen. Das war eine neue Marke und die haben ja einen Erfolg, der unbestritten ist. Und darum soll es jeder probieren. Es ist derart viel im Umbruch. Und ich freue mich über jedes neue Modell, das Schweizer Strassen zugelassen wird.
Wir werden es sehen in der Statistik, Monat für Monat, und können das definitiv schön mitverfolgen. Noch ein anderes Thema, das ich gerne ansprechen würde. Seit kurzem ist klar, dass der Thomas Rücker zum Nachfolger von Andreas Burgener gewählt worden ist. Welches Profil war für euch wichtig bei dieser Stellenbesetzung?
Es war wichtig an mir persönlich, aber auch im Vorstand. Ich habe gesagt, das muss jemand sein, der komplementär als ergänzend zu mir ist. Ich habe meinen Hintergrund, meinen Werdegang. Er ist, also ich gesagt, es muss jemand aus der Branche sein. Und er hat einen ausgezeichneten Track Record und eine Reputation in der Branche. Er war MD von einem Nutzfahrzeug, von Iveco. Er hat einen super Ruf und er ist innovationstrieben und eben auch so zukunftsgläubig. Und er ist ein ganz gemütlicher Mensch, der bei den Leuten ankommt, ist sehr sachlich, sehr fundiert. Aber er hat eine Argumentationslinie, die eben auch überzeugt. Und wir müssen die Leute auch überzeugen, sei es die politischen Instanzen, aber auch die Verwaltungen. Und bei unseren Mitgliedern wird er sehr gut ankommen, davon bin ich überzeugt.
Ja gut, er hat einen grossen Rucksack, Andreas Burgener ist
20 Jahre
ja. Auf dem Amt gewesen. Das heisst, auch dort eine gute Einführungsphase und einen schnellen Übergang.
Sie haben sichergestellt, dass der Andreas 2 Monate ihm noch zur Seite steht, ihm die ganzen Sachen begleitend unterstützt. Und dann ist aber auch der Christoph genommen, der Christoph Wollnick, der jetzt neu stellvertretender Direktor ist. Der hat auch einen super Track-Record und ein super Wissen. Und dann ist auch der Vorstand in meine Person genommen, also werden wir es. Das Baby werden wir gut schaukeln, da bin ich zuversichtlich.
Gehen wir in die letzte Frage rein. Lass uns mal noch ein paar Jahre nach vorne blicken. Du hast vorhin einen Futurolog den Begriff erwähnt.
Zukunftsforschung,
genau. Ja. Ab wann siehst du das autonome Fahren als marktfähig?
Eben, weil ich kein Futurolog bin, sage ich eine Jahreszahl. Wir sind noch darauf behaftet, in 3, 4 Jahren oder in 10 Jahren oder in 20 Jahren, wenn man dann den Podcast irgendwie im Archiv hervorholt. Nein, ich glaube, das Level 4 fahren, das ist jetzt ein Teil von dieser Vernehmlassung. Also die Schweiz ist sehr fortschrittlich dahingehend, das ist sehr erfreulich. Das Level 4 fahren, wo man sich zurücklehnen kann und nur noch quasi im Notfall eingreifen kann, das wird relativ rasch kommen. Das ist jetzt im Moment in der Vernehmlassung vorgesehen. Ich gehe davon aus, dass die Vernehmlassungsteilnehmer das in der grossen Mehrheit werden positiv begrüssen. Aber nachher quasi das vollautonome Fahren, wie es im Moment ist Amerika weiter, die haben aber auch andere bauliche, städtebauliche Architekturen. Also alles quadratförmig und nicht so alles verwinkelt wie bei uns und kurvig. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber Mama, weil ich kein Futurolog bin, die Menschheit hat so eine gewaltige Innovationskraft und auch unsere Erfinder haben so gewaltige Technologie-Innovationskraft. Ich lasse mich überraschen und je schneller, desto erfreulicher.
Ich habe noch eine Frage, die ich gerne dazu stellen würde. Und zwar, du hast vorhin gesagt, wir in der Schweiz sind vorbildlich oder gut in dem Level 4. Was bedeutet das politisch?
Das ist im Moment in der Vernehmlassung. Es gibt eine Vernehmlassung, die hat der Bundesrat gestartet. Das federführende Departement ist das UVEC, also das Verkehrsdepartement vom Bundesrat Albert Rösti, der erfreulicherweise mein Vorgänger ist, der ist so sehr autoaffin. Und das ist mal vorgesehen, dass das möglich wird, dass man Level 4 kann eben fahren. Und das ist quasi wie eine Teilautonomie. Du hockst hinter dem Lenkrad, musst es aber nicht heben, wenn entsprechend digitale technologische Equipment vorhanden ist im Fahrzeug, wenn entsprechend auch die Infrastruktur vorhanden ist und dann nur noch quasi im Notfall eingreifen. Und ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, kann es gar noch lesen dazu während dem Autofahren. Ja? Also es ist, wir sind einen entscheidenden Schritt weiter und die Schweiz ist da sehr gut unterwegs.
Meine allerletzte Frage, wann fährst du am liebsten Auto?
Mit meiner Familie und vor allem mit meinem Sohn, der wahnsinnig gerne Auto fährt. Also im Kindersitz und alles, aber es surrt so schön. Von Zürich nach Burgdorf, wo wir auch daheim sind. Aber ich sage es offen, nicht am Freitagnachmittag. Es hat sich ein bisschen Stau. Darum der Autobahninfrastrukturausbau, die Abstimmung kommt Ende dieses Jahr, wo eben die Kapazitätsengpässe wird beseitigen. Aber ich fahre sehr gerne von Zürich Richtung Burgdorf, weil dort haben wir ein wunderschönes Zuhause. Da sind wir im Grünen und am Kleinen gefällt es jetzt super gut. Auch, ja.
Hey Peter, danke vielmals für das spannende und informative Gespräch. Und merci auch euch draussen, liebe Zuhörer und Zuhörer. Und abonniert doch genau jetzt den Podcast, so, dass du keine Folge verpasst mehr. Bis zum nächsten Mal. Merci vielmals.
Danke dir. Sehr geschätzt. Merci.
Podcast. Präsentiert von Autoscout24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group.
Podcar ist ein Podcast von Autoscout24, produziert von der Podcast Schmidt. Host Beat Jenny, Idee und Konzept Nico Leuenberger und Jennifer Rappin, Leitung Carla Keller.